Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Annette Riedel.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Tacheles, in dem es um Müll geht. Genauer gesagt um Verpackungsmüll. Jede EU-Bürgerin, jeder EU-Bürger verursacht durchschnittlich 1,5 Kilo pro Tag. Die Deutschen übrigens noch mehr. Und die Tendenz ist zunehmend. Was also tun? Darüber diskutiere ich mit Martin Engelmann, dem Hauptgeschäftsführer der Industrievereinigung Kunststoffverpackung. Erstmal einen schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau Riedel.
So, wenn ich Sie frage, ob wir insgesamt bitteschön erheblich weniger verpacken sollten, dann ist das vielleicht ein bisschen so, als wenn ich einen Frosch frage, ob wir nicht seinen Teich austrocknen sollen, oder?
Nein, so ist es nicht, denn auch bei Verpackungen gilt, es sollte so wenig wie möglich verpackt werden, aber doch auch so viel wie nötig. Denn Verpackungen, das wird häufig vergessen, haben ja eine gewisse Funktion. Sie sollen zum Beispiel das Produkt schützen.
Wenn es aber sich wirklich durchsetzen würde, mehr Recycling, mehr Wiederverwertung oder gar das Prinzip unverpackter, wo es geht, wenn das flächendeckend alles so käme, dann wäre das doch das Ende des Geschäftsmodells Ihres Verbandes.
Nein, also das glaube ich nicht. Wir haben ja mit einer Welt zu tun, in der wir eine sehr starke Urbanisierung haben, wenn jetzt mal global gesehen. Also immer mehr Menschen wohnen in Städten, eben entfernt von den Orten, wo Lebensmittel hergestellt werden. Und deswegen wird global gesehen, wird sicherlich mit mehr Verpackungen zu rechnen sein. Das hat auch was mit dem steigenden Lebensstandard und Anforderungen an Hygiene und Sicherheit zum Beispiel von Lebensmitteln zu tun. Es kommt auch noch ein anderer Punkt dazu, der betrifft die Lebensmittelverluste. Immerhin in den Entwicklungsländern gehen immer noch 40% der Lebensmittel auf dem Transport von dem Feld bis zu dem Verbraucher, Verbraucherin verloren. In Europa sind das nur verglichen 3%. Also da ist eine ganze Menge auch noch an Nachhaltigkeit aufzuholen durch Verpackung.
Wobei, was da verloren geht, das wissen wir, geht zum Teil schon auf dem Feld verloren, also bevor es überhaupt geerntet wird, beziehungsweise den Haushalten. Also es ist ja nur ein Bruchteil, der jetzt, sagen wir, mit besserer Verpackung gerettet werden könnte.
Ja, das ist doch eine ganze Menge, die auf dem Transportweg auch verloren geht. Wenn wir uns jetzt mal ein bisschen Europa angucken, dann sehen wir, dass tatsächlich der Verpackungsverbrauch in Europa relativ hoch ist, wie in anderen entwickelten Ländern eben auch. Ein paar Zahlen aus dem Eurostat, zum Beispiel verbrauchen in Deutschland 2020 pro Kopf, haben wir einen Verbrauch von 99 Kilogramm Papier- und Kartonverpackungen. Circa die Hälfte, 40 Kilogramm pro Kopf, sind dann Kunststoffverpackungen und ungefähr den gleichen Betrag, 38 Kilogramm pro Kopf, sind dann Glasverpackungen. Das ist auch in Europa relativ hoher Standard. Aber was interessant ist, und das hat es im Prinzip noch gar nicht richtig in die Medien geschafft, ist, dass wir eigentlich schon eine Trendwende in Deutschland haben. Seit 2021 geht die Zahl der Verpackungsabfälle zurück.
Ja, aber auf einem sehr hohen Niveau von 2009 bis 2020, wenn ich dann auch mal mit ein paar Zahlen werfen darf, da wuchs ja erstmal die Menge von Verpackungsmüll und zwar um 20%. Und jetzt soll sie bis 2040, so plant die EU dazu gleich mehr, mit einem neuen Gesetz, soll sie sinken und zwar um 40%. Das scheint ja dann doch, sagen wir mal so, ein ambitioniertes Ziel.
Das ist ambitioniert, aber erreichbar. Vor allem, wenn man sich eben vorstellt, dass wir tatsächlich in Deutschland, wie gesagt, diese Trendwende bereits haben. Das zeigt sich auch schon in aktuellen Zahlen vom Statistischen Bundesamt oder auch vom Umweltbundesamt. Im Prinzip geht dieser Trend durch alle Verpackungssegmente hindurch. Also auch Kunststoffverpackungen, Glasverpackungen gehen zurück. Bei den Papier-Karton-Verpackungen, die bleiben noch stabil. Und es hat insbesondere damit zu tun, dass gegen diesen rückläufigen Trend diese schwer recycelten Papier-Kunststoff-Verbundverpackungen steigen. Und zwar seit Jahren und das wirft Probleme auf.
Also die EU jedenfalls möchte, dass das auf alle Fälle noch deutlich weniger wird mit den Verpackungen in ganz Europa. Jetzt ist gerade in diesen Wochen eine EU-Verpackungsverordnung nach 10 Verhandlungen, wie in Brüssel üblich, ausverhandelt. Das Plenum des Parlaments muss noch zustimmen, die EU-Länder auch, aber das wird wohl so passieren. Ob die Verordnung dann wie geplant noch vor den Europawahlen im Juni kommt, das ist noch nicht so ganz klar. Aber ganz klar ist, wenn sie käme, dann würde sie Ende 2025 oder Anfang 2026 in Kraft treten. Drei Ziele werden mit dieser neuen EU-Verpackungsverordnung verfolgt. Ob sie gelingen, ist eine andere Frage. Zum einen eben Verpackungsmüll zu vermeiden, ihn leichter recycelbar zu bekommen und einen höheren Anteil dann auch zu erreichen, tatsächlich von Recycling und Mehrweg. Wenn man weiß, was Mülllawinen zu Lande und im Wasser anrichten können, dann, Herr Engelmann, kann man sich diesen Zielen doch nur beherzt anschließen.
Ja, die Ziele sind auch richtig. Auch wir sind für weniger Verpackungsabfälle, mehr Recycling und mehr Rezyklateinsatz, so wie das die Verpackungsverordnung vorgibt. Das Problem ist nur, dass auf den letzten Metern der Verhandlungen viele Regelungen abgeschwächt, verwässert worden sind, Schlupflöcher eingebaut worden sind, sodass die Ziele insgesamt in Gefahr sind.
Die werden wir uns gleich noch angucken, diese Schlupflöcher und Abschwächungen, von denen Sie reden. Ich würde erst gerne mal hören, wenn man weiß, dass diese Verordnung, wenn sie so kommt, europaweit für viele Unternehmen wirklich unmittelbare Auswirkungen hat, ob Sie denn erstmal die Vorteile, wenn sie so kommt, wie sie geplant ist, benennen können für uns?
Ja, ein großer und der wichtigste Vorteil ist wahrscheinlich, dass wir zurückkehren zu einheitlichen Verpackungsregeln in der EU. Dazu muss man einen Zeitsprung machen. Wir haben in diesem Jahr 30 Jahre EU-Binnenmarkt gefeiert. Nicht vielen wird das etwas sagen, aber es ist tatsächlich 30 Jahre her, seit 1994 der Binnenmarkt in Kraft getreten ist und damit die Grundlage für den freien Austausch von Waren in der EU geschaffen worden ist. Und die Väter und Mütter dieses EU-Binnenmarktes, die wussten, dass es für einen solchen freien Austausch von Waren zwingend notwendig einheitliche Verpackungsregeln braucht in einem solchen Markt. Und dementsprechend haben sie dann auch solche einheitlichen Regelungen geschaffen. Das ist in den letzten Jahren auch infolge der Plastikdiskussion ins Rutschen geraten. Einige Mitgliedstaaten, Frankreich immer voran, sind hier mit nationalen Verpackungsverboten voranmarschiert, haben quasi diesen einheitlichen Binnenmarkt dann durchbrochen.
Und haben wir ja aber, Entschuldigung, in Deutschland auch, indem wir die Dosenpfandpflicht eingeführt haben, national, vor diversen Jahren schon. Man erinnert sich an die Diskussion darum.
Ja, das Pfandsystem. Aber das ist tatsächlich, ich bin Jurist, tatsächlich auch möglich im Rahmen der EU-Regelung. Also insofern, Deutschland hat sich da schon immer sehr vertragstreu verhalten. Also eine Rückkehr zu einheitlichen Verpackungsregeln in der EU, das ist sicherlich das Wichtigste. Ziel auch der Verpackungsverordnung, wichtigster Vorteil. Und es wird auch hoffentlich zu besseren Verpackungen führen. Das heißt, Verpackungen, die gut recycelt werden können, die selbst aus recycelten Kunststoffen bestehen und eben natürlich auch mehr Mehrweg.
Also auf alle Fälle hat es einen Wettbewerbsaspekt, diese ganze Verordnung. Wenn für alle gleiche Regeln gelten, ist das für die Unternehmen auch hierzulande sicherlich gut. Diese Regelung, wenn sie denn kommen, und wir gucken sie uns gleich noch genauer im Einzelnen an, dann gelten die auch für Verpackungen von Produkten aus dem Ausland, oder?
Genau, ja, die gelten dann für alle Verpackungen, die in der EU in Verkehr gebracht werden.
Jetzt lassen Sie uns mal schauen, was wird sich ändern. Grob, glaube ich, kann man sagen, schrittweise Reduzierung von Verpackungen und Einschränkung bestimmter Verpackungsformate, Förderung von Wiederverwendung und Nachfülloptionen und eben mehr recycelbare Verpackungen. Es gibt auch bestimmte Kunststoffverpackungen, die komplett verboten werden. Nennen Sie doch vielleicht mal ein paar Beispiele, die für Hörerinnen und Hörer als Verbraucherinnen und Verbraucher besonders interessant sein können.
Ja, das ist so ein bisschen eine schwierige Geschichte. Die Kommission hatte ursprünglich sehr weitreichende Vorschläge gemacht, zum Beispiel beim Thema Mehrweg, ein Verbot von sämtlichen Einwegverpackungen in Restaurants, aber zum Beispiel auch ein Verbot sämtlicher Verpackungen für frisches Obst und Gemüse.
Die kommen jetzt nicht.
Die kommen jetzt nicht, weil nämlich in den Verhandlungen insbesondere das Europäische Parlament darauf bestanden hat, dass das Verbot, ja, dass es da Ausnahmen geben soll. Geeinigt hat man sich dann auf ein Verbot nur von Kunststoffverpackungen für Obst und Gemüse ab 2030.
Was auch kommen wird, nochmal, was uns alle vielleicht berühren wird, ist ein Verbot von bestimmten Verpackungen, so Kleinstportionen, also Kaffeesahne ist so ein Beispiel, oder diese kleinen Tübchen, die man in Hotels bekommt mit Duschzeug oder Haarwaschmittel, das wird verboten, Plastikfolien für Koffer auch.
Genau, ja, das war ein Punkt noch, der aus dem Parlament kam. Dazu muss man sagen, bei diesen ganzen Verboten ist noch vieles ziemlich unklar. Das Verbot ist immer relativ weitgehend, allerdings gibt es dazu auch immer Ausnahmemöglichkeiten. Zum Beispiel bei den angesprochenen Obst- und Gemüseverpackungen. Da sieht also die Verordnung vor, dass Mitgliedstaaten Ausnahmen vorsehen können, wenn diese Kunststoffverpackungen für zum Beispiel die Frische des Obst und Gemüses erforderlich sind. Also hier befürchten wir einen ziemlichen Flickenteppich in Europa mit sehr unterschiedlichen Vorgaben.
Ab 2030, so heißt es nach den EU-Plänen, müssten alle Verpackungen recycelbar sein. Ausnahme leicht verderbliche Waren wie etwa Milch. Mit so einem Ziel können Sie leben?
Ja, wir hatten uns sehr dafür eingesetzt, die Regeln hier für die recycelbaren Verpackungen sehr hoch zu setzen, weil nämlich Kunststoffverpackungen, anders als manche vielleicht denken, sehr gut recycelbar sind. In einer schon etwas älteren Untersuchung hatten wir festgestellt, dass über 80% der Kunststoffverpackungen in Haushalten schon entweder mehrwegfähig sind oder gut recycelt oder sehr hoch recycelbar sind. Was uns stört, ist, was auch ein Punkt, der in letzter Sekunde in den Verhandlungen reingekommen ist, nämlich eine Ausnahme für bestimmte Verpackungsmaterialien, zum Beispiel aus Holz, Wachs oder Keramik. Das sind Verpackungsformate, man denkt so an den Camembert, an kleine Käse, die in Wachsverpackung eingefüllt sind oder Schnaps in Keramikflaschen. Das sind so Verpackungsformate, die hätten eigentlich sehr leicht durch alternative und gut recycelbare Verpackungen ersetzt werden können. Die sind nun leider auch aufgrund einer Intervention von Frankreich zum Schutz des Camembert dann ausgenommen.
Also wir halten mal fest, Sie hätten gerne strengere Verordnung gehabt.
In dem Punkt Recycelbarkeit auf jeden Fall, ja. Wir hätten vor allem gern gleiche Regeln für alle Verpackungsmaterialien gehabt.
Nun ist das natürlich eine schwierige Geschichte mit den gleichen Regeln für alle. Das ist ein Punkt, den Sie besonders kritisch an dieser Verordnung anmerken aus Sicht Ihres Verbandes. Plastik ist nun mal ein besonders langlebiges Material und es ist auch sehr klimaschädlich, denn das Grundmaterial ist meistens Erdöl und es gibt eine Zahl, möchte noch mal eine nennen. Allein für die Plastiktüten, die jedes Jahr in Deutschland im Einsatz sind, werden jährlich 260 Millionen Liter Erdöl benötigt. Und das ist natürlich allein schon von einem Klima aus betrachtet nicht gut.
Wir haben in Deutschland ja schon ein Plastiktütenverbot, das wissen Sie. Interessanterweise.
Ja, bis auf die kleinen, feinen, die sollen jetzt kommen, ne? Die ganz dünnen, die dürfen wir ja noch.
Keiner rechnet den Ressourcenverbrauch für die ganzen Papiertüten an deren Stelle dann.
Aber es ist kein fossiler Brennstoff, der da verbraucht wird und ist nicht in dem Maße CO2-relevant.
Ja, auch bei der Papierindustrie wird wahnsinnig viel Energie aufgewendet.
Aber nicht Millionen Liter Erdöl eingesetzt.
Ja, dann wird halt Gas verbraucht, um die Herstellung zu befeuern.
Gut, also Sie hätten da gerne eine Gleichbehandlung. Aber nochmal, Gleichbehandlung bei ungleichen Dingen, das kann man ja schon diskutieren. Ich nehme mal zwei Beispiele, um zu dokumentieren, was ich meine. Für Autos mit unterschiedlichen Antrieben gibt es unterschiedliche Regeln, also Verbrenner oder E-Autos. Oder man kann doch nicht alkoholfreies Bier mit den gleichen Regeln belegen wie alkoholhaltiges Bier. Sind ja unterschiedliche Dinge, obwohl beides Bier oder beides Autos sind.
Ja, so ist es aber bei den Verpackungen nicht. Hier sind die tatsächlich austauschbar. Also Sie können, wie gesagt, eine Plastikverpackung auch gut teilweise mit einer Papierverpackung machen, die dann mit Kunststoff beschichtet ist. Oder Sie können eine Plastiktüte durch eine Papiertüte ersetzen. Teilweise geht die Funktion dann verloren. Papiertüte zum Beispiel ist nicht so oft wiederverwendbar. Aber das können Sie grundsätzlich machen. Das können Sie bei den genannten Beispielen von Ihnen nicht machen. Also insofern ist da schon eine Gleichbehandlung erforderlich.
Also Sie befürchten Ausgleichsbewegungen auf Produkte aus Pappe oder Papier, die dann möglicherweise eine Beschichtung haben, schon richtig, dass das wahrscheinlich dann nicht allzu viel Müll insgesamt vermeidet, Verpackungsmüll. Aber ich glaube, man kann kaum von der Hand weisen, dass die Produktion von Kunststoffen, von Plastik einfach deutlich mehr Chemikalien beinhaltet, dass es diese Cocktails von Chemikalien sind, die da drin sind und dass Plastikmüll eben auch Plastikverpackungsmüll für die Umwelt jenseits von CO2-Bilanz extrem schädlich ist, auch schädlicher als Pappe oder Papier.
Ja, das wird immer so oft behauptet. Interessanterweise stimmt das gar nicht. Ja, wussten Sie zum Beispiel, dass Kunststoffverpackungen im gelben Sack, also unsere Haushaltsverpackungen, zu 67,5% recycelt werden? Das ist ein dramatischer Anstieg in den letzten 4-5 Jahren, der an der Öffentlichkeit vollkommen vorbeigegangen ist. Und Kunststoffverpackungen sind auch viel, viel leichter, im Schnitt 40% leichter als viele andere Verpackungen und sparen dabei eben zum Beispiel beim Transport erheblich CO2-Emissionen ein.
Aber 140 Millionen Tonnen, ich muss doch mal eine Zahl nennen, weil sie auch beeindruckend ist. 140 Millionen Tonnen Kunststoffverpackungsabfälle werden weltweit jedes Jahr verbrannt, deponiert oder sie gelangen eben in diese Umwelt. Und wir haben die Bilder der Meere mit ihren Plastikbergen vor Augen.
Ja, also diese Bilder waren 2017, 2018 tatsächlich ein großer Schock, wahrscheinlich für die meisten. Ich kannte das schon. Wir waren viel in Asien unterwegs, auch schon in den 2010er Jahren. Also insofern war das nichts Neues für mich. Und da ist tatsächlich, war und ist dramatischer Handlungsbedarf.
Aber eben nicht, indem man Plastikverpackungen versucht, stärker zu begrenzen in ihrer Verwendung als Pappe und Papier oder Mischform.
Das Problem ist ja, die Alternativen sind ja nicht Papier oder Pappe, sondern sind dann beschichtete, mit Kunststoff beschichtete Papierverpackungen in der Regel. Denn auch diese Papierverpackungen sind häufig auf die Barriereeigenschaften von Kunststoff angewiesen. Zum Beispiel, um Wasser undurchlässig zu sein, Fett undurchlässig, um Luft undurchlässig zu sein, etc.
Ja gut, aber ein schönes Beispiel. Ich habe heute bei uns, gibt es im Moment einen Lebensmittelautomaten, weil unsere Kantine umgebaut wird. Und da bekomme ich dann ein Pappschälchen für meinen Salat. Ja, da ist eine Kunststoffbeschichtung und ein Kunststoffdeckel. Lässt sich aber beides abziehen. Und insgesamt ist dann deutlich weniger Kunststoffverpackung, die recycelt werden kann. Zumindest kann ich nicht mal in den gelben Sack packen. Und auf der anderen Seite haben wir Papier.
Der Deckel lässt sich abmachen. Die Kunststoffbeschichtung
auch. Doch, kann man, ja.
Dem Papier in der Regel nicht.
Na, da müssen wir das vielleicht verändern. Aber ich finde es schwierig, dass man festhält, es ist beides gleich umweltschädlich.
Es ist sogar noch umweltschädlicher, denn das Problem ist, eine Monokunststoffverpackung, die aus einem einzigen Polymer besteht, also aus einem Polymerstoff besteht, die kann wunderbar zu 100% recycelt werden. Diese beschichteten Papierverpackungen, die lassen sich nur sehr, sehr schwer recyceln. Die werden auch nicht recycelt, die werden dann einfach verbrannt.
Um Verpackungsmüll und Versuche der EU, ihn zu reduzieren, geht es in diesem Tacheles, das Sie gerade hören, bei Deutschlandfunk Kultur. Ich diskutiere mit Martin Engelmann, dem Hauptgeschäftsführer der Industrievereinigung Kunststoffverpackung. Diese Verbundmaterialien, also wenn Pappe beschichtet ist oder wenn es eine Kombination gibt von verschiedenen Materialien, Kunststoffe, Aluminium, wir denken an die kleinen Kaffeekapseln zum Beispiel und Papier, die sind also aus Ihrer Sicht ein größeres Problem als reine Kunststoffverpackungen. Es gibt aber doch inzwischen durchaus Verfahren zur Wiederverwertung solcher Verpackungen, weil sie es ermöglichen, dass man die verschiedenen Rohstoffe trennt, was ja die Voraussetzung ist, dass man recyceln kann.
Hier muss man genauer hinschauen. Beim Getränkekarton, das ist so eine klassische Verbundverpackung, ja, da haben Sie Aluminium, Kunststoff und Pappe. Da ist das mittlerweile möglich tatsächlich. Ja. Da gibt es auch Recyclingkapazitäten in Deutschland. Was uns ein Dorn im Auge ist und wovor Experten schon lange warnen, ist eben dieser Trend, Kunststoffverpackung zu ersetzen durch so neuartige, nicht händisch trennbare Kunststoffpapier-Verbundverpackung. Diese insbesondere so bei hochpreisigeren Käse, Wurst, Fleischverpackungen in Bio-Supermärkten etc. finden. Diese Verpackungen sind eben nicht recycelbar, die werden nicht recycelt und die sind schwerer und sind damit schlecht für die Umwelt.
Was man aber schon festhalten muss, dass Papier und Pappe, was eben ja ein Dorn im Auge ist, dass die nicht so streng reguliert werden wie Kunststoff, dass die schon auch mit dieser Verordnung angeschaut und auch angefasst werden. Diese Art von Verpackung ist ja sehr stark gestiegen durch den Onlinehandel. Wir kennen das alle. Und zum Beispiel wird diese Verordnung vorsehen, dass der Leerraum begrenzt wird. Also es geht nicht mehr, dass ich riesige Verpackungen mit einem kleinen Gerät da drin habe, sondern es darf, glaube ich, höchstens die Hälfte des Produkts, was versandt wird, übersteigen. Und außerdem gilt dieses Recyclinggebot ja nur dann nicht, wenn der Anteil von Plastik weniger als 5% ausmacht. Also ist es ja nicht so, dass man das einfach durchgehen lässt und sagt, ihr macht weiter wie gehabt.
Wir haben noch keine deutsche Fassung, Frau Riedel. Insofern sind alle noch dabei zu verstehen, was genau geregelt worden ist. Aber was man sieht, ist, dass für Papier und Pappe unheimlich viele Privilegien auf den letzten Metern dieser Verhandlungen reinverhandelt wurden. Wir haben zum Beispiel nur Verbote von Kunststoffverpackungen, nicht, wie von der Kommission vorgeschlagen, materialneutrale Verbote, die eben auch dazu führen würden, dass man in Fastfood-Restaurants dann eben Mehrwegbesteck und Mehrweggeschirr verwenden müsste, das eben häufig aus Kunststoff ist. Das
10% müssen sie ja dann künftig auch. Aber eben, naja, klar, 90% dürfen sie das weitermachen.
Nee, das ist komplett gestrichen worden, interessanterweise. Es gilt nur für Kunststoffverpackungen. Also nur Kunststoff-Einwegverpackungen beim Vorortverzehr sind verboten worden. Beschichtete Papierverpackungen sind weiterhin möglich.
Jetzt haben Sie schon gesagt, dass diese Kunststoffverpackungen wichtig sind bei Obst zum Beispiel oder bei Gemüse. Jetzt kann man doch gerade in diesen Bereichen die Verpackung auch durch Kunststoffe ersetzen, die nicht auf Erdölbasis entstehen, sondern beispielsweise aus Maisstärke sind. Viele Bioläden machen das ja schon.
Ja, das gibt es. Es sind noch Nischenanwendungen. Wichtig dabei ist, dass auch diese sogenannten biobasierten Kunststoffe nachhaltig erzeugt werden. Ansonsten haben wir diese Konkurrenz von Teller und Kunststoff, sondern es muss nachhaltig zum Beispiel aus Agrarabfällen hergestellt werden. Aber dann funktioniert es. Und hier gibt es einen kleinen Lichtblick auch in der Verpackungsverordnung. Immerhin, die Kommission wird aufgefordert, innerhalb von 3 Jahren zu prüfen, ob man solche nachhaltig erzeugten Biokunststoffe auf die verpflichtenden Rezyklateinsatzquoten in Zukunft anrechnen darf.
Würden Sie denn empfehlen, in Ihrem Verband der Industrievereinigung Kunststoffverpackung, dass die Unternehmen stärker in diese Richtung gehen sollten?
Wir haben Unternehmen, die da sehr gut schon aufgestellt sind und da ganz spannende Produkte anbieten, zum Beispiel so Abfallbeutel für den Biomüll, eine Trennform für Müll, die durchaus noch Steigerungspotenzial hat. Zu viel Bioabfälle landen noch im normalen Haushaltsmüll.
Wenn die Verordnung, über die wir hier diskutieren, kommt, also Ende 25, 26 möglicherweise, dann werden für Lebensmittelverpackungen auch bestimmte Chemikalien komplett verboten. Und zwar die berühmten Ewigkeitschemikalien oder PFAS genannt. Die sind besonders langlebig und gelten auch als gesundheitsschädlich. Das bedeutet dann für viele ihrer Unternehmen auch eine ziemliche Umstellung.
Nochmal ganz kurz zum Inkrafttreten. Also geplant ist, dass die Verordnung tatsächlich bis zum Ende des Jahres verabschiedet wird und dann auch in Kraft treten kann, sodass die Regelungen dann wirksam werden, wahrscheinlich dann ab Mitte 2026. Ja, zu diesen Chemikalien, das ist auch eine Geschichte, die das Parlament auf den letzten Metern hinein verhandelt hat. Das ist ein bisschen schwierig, weil parallel dazu nämlich ein allgemeines Beschränkungsverfahren nach dem europäischen Chemikalienrecht läuft zu den PFAS. Und es gilt dann für alle Lebensmittelkontaktmaterialien. Jetzt hier noch eine parallele Regelung nur für Verpackungen mit Lebensmittelkontakt einzuführen, halten wir ein bisschen für problematisch. Können Sie sich vorstellen, warum? Weil nämlich hier ein Auseinanderfallen droht.
Aber diese allgemeine Regelung, die wird noch eine Weile auf sich warten lassen. Und dass das gerade, wenn diese Stoffe in Kontakt mit Lebensmitteln kommen, besonders dringlich ist, das zu verunmöglichen, macht doch Sinn.
Ja, bei diesen Chemikalienregulierungen rate ich immer ein bisschen zu Vorsicht und genauer Prüfung, denn auch diese PFAS sind durchaus komplexer, auch die Diskussion. Da gibt es gefährliche, aber es gibt eben auch relativ ungefährliche. In Kunststoffverpackungen werden PFAS nicht absichtlich zugesetzt. Die Grenzwerte, die jetzt allerdings dort vorgesehen sind, sind so niedrig, dass auch Kunststoffverpackungen, bei deren Herstellung das nur an irgendeiner Stelle mal als Prozesshilfsmittel eingesetzt worden ist, wohl darunter fallen. Das werden wir uns genauer anschauen.
Ist es dann so, dass Plastikverpackungen, die hier in der EU produziert werden, wenn die neue Verordnung greift, auch nicht mehr ins Ausland exportiert werden dürfen? Oder ist das noch möglich, wie es ja zum Beispiel bei Plastikbesteck oder Plastikgeschirr, Strohhalm und Ähnlichem erlaubt ist, die in der EU seit 2021 verboten sind?
Ja, also Produkte darf man natürlich weiter ins Ausland exportieren.
Die unseren Vorschriften nicht entsprechen.
Ja. Die dürfen nur nicht hier in Verkehr gebracht werden, aber sie dürfen produziert und woanders in Verkehr gebracht werden. Das machen wahrscheinlich aber nur sehr wenige, denn das lohnt sich meistens nicht.
Kommt einem ja auch erstmal komisch vor, dass beispielsweise, wenn es um diese Chemikalien geht, von denen einige verboten werden, gelten sie dann bei uns als gefährlich, aber anderswo nicht.
Ja, so ist das in einer globalisierten Welt. Da müssen wir damit leben, dass verschiedene Standards gelten. Man kann aber davon ausgehen, dass sich solche Sachen dann relativ bald angleichen.
In einer globalisierten Welt gibt es, weil das eben ein globales Problem ist, noch eine andere Bestrebung. Und zwar ist zurzeit in Arbeit ein globales Abkommen gegen Plastikverschmutzung. Also da geht es jetzt nicht nur um Plastikverpackung. Im April findet in Ottawa die nächste Konferenzrunde statt. Das Ziel ist, dass am Ende des Jahres ein Abkommen verhandelt ist. Und da geht es eben darum, auch die Plastikproduktion zu verringern. Ich weiß, Sie sind nicht direkt wie über 100 andere Lobbyisten in den Verhandlungen engagiert mit Ihrem Verband. Aber wie sieht der Hauptgeschäftsführer der Industrievereinigung Kunststoffverpackung ein solches Abkommen?
Ja, wie schon gesagt, es braucht dringend Maßnahmen in vielen asiatischen, aber auch afrikanischen Ländern. Die Dynamik da ist ungebrochen. Die Trendwende hin zu besseren Verpackungen, vor allem aber auch besseren Sammelsystemen und Verwertungssystemen, die fängt gerade erst an. Kunststoffverpackungen haben in der Umwelt nichts zu suchen. Sie müssen gesammelt und wiederverwendet werden. Und dabei kann ein globales Abkommen natürlich helfen. Aus europäischer Sicht wäre natürlich ideal, wenn die anderen Staaten die Regelung, die wir jetzt gerade im Rahmen der EU-Verpackungsverordnung beschlossen haben, übernehmen würden. Ganz oder teilweise. Problematisch dabei ist aber, dass diese Verpackungsverordnung so kompliziert ist und sich auch erstmal in der Praxis beweisen muss, dass ich fürchte, dass die anderen Länder davon erstmal zurückschrecken werden.
Also ein Abkommen wäre durchaus in Ihrem Sinne. Was ja noch diskutiert wird, ist, ob es beinhalten sollte auch Maßnahmen zur Beseitigung von schon vorhandenen Kunststoffaltlasten. Wie sehen Sie das?
Für Hotspots kann das durchaus sinnvoll sein. So Strandaufräumaktionen. Vor allem aber geht es, glaube ich, darum, den Input, also dass immer mehr Kunststoffabfälle, vor allem auch über die Flüsse in die Meere gelangen, das zu stoppen. Weniger aufräumen, das funktioniert auch global gesehen nicht. Dafür sind auch die Meere viel zu groß. Die Anstrengungen sollten darauf gerichtet sein, zu verhindern, dass überhaupt Kunststoffabfälle in die Meere gelangen.
Nochmal zurück zu unserer EU-Ebene, wo eben die Verordnung zur Vermeidung von Kunststoffverpackungen in Arbeit ist. Die Recyclingwirtschaft der EU wäre froh, wenn diese Verordnung bald so käme, selbst mit den Schwachstellen, die Sie zumindest sehen. Denn im Moment haben die das Problem, dass recycelte oder wiederverwertete Kunststoffabfälle teilweise in der Produktion teurer sind als die herkömmlichen Kunststoffe aus Erdöl. Und deshalb würde die, wenn die Unternehmen nicht sozusagen gezwungen wären zu recyceln oder mehr zu recyceln, würden wahrscheinlich denen die Nachfrage extrem einbrechen, mehr noch als jetzt, und sie würden vielleicht aufhören zu recyceln, weil es sich einfach nicht mehr lohnt. Und das kann ja niemand wollen.
Die europäische Recyclingindustrie hat in den letzten Jahren dramatische Wachstumsrate hingelegt. Also die sind dramatisch gewachsen und spüren allerdings jetzt zumindest in Deutschland tatsächlich auch die Rezession. 2023 sind 10% weniger Kunststoffverpackungen hergestellt worden und auch weniger, deutlich weniger verbraucht worden. Und das merken jetzt auch die Recycler. Richtig ist, dass die Verpackungsverordnung Rezyklateinsatzquoten verpflichtend vorschreibt für Kunststoff in Verpackung und damit eine gesetzlich gesicherte Nachfrage nach solchen Rezyklaten schafft und damit gewissermaßen ein bisschen mehr Planungssicherheit für die Recycler, ja.
Ja, und vielleicht auch der Faulheit, nenne ich es jetzt mal, oder dem betriebswirtschaftlichen Denken mancher Unternehmen auf die Sprünge hilft. Denn es ist ja schon so, dass, auch wenn Sie sagen, der Trend hat sich umgekehrt, vorhin haben Sie das gesagt, dass es ein ganz großer Teil der Verpackungsabfälle, wie heißt es so schön, der energetischen Verwendung zugeführt werden, also schlichtweg verbrannt werden und eben nicht Kreislaufwirtschaft wiederverwerten, neu verwerten.
Wie gesagt, bei den Kunststoffverpackungen 2/3 werden recycelt, mechanisch recycelt. Und zwar das meiste in Deutschland, 84%, 16% im EU-Ausland. Da hat schon eine Trendwende auch beim Recycling von Kunststoffverpackungen stattgefunden. Was die Verpackungsverordnung wahrscheinlich bringen wird, ist mehr Aufmerksamkeit auf gut recycelbare Verpackungen und Verpackungen mit hohem Rezyklatanteil. Denn daran fehlt es im Moment noch ein bisschen. Die Konzepte liegen bei unseren Mitgliedern alle in der Schublade. Es sind meistens die Kunden, für die diese Verpackungen hergestellt werden, die abwinken, weil so eine gut recycelbare Verpackung oder eine Verpackung mit mehr Rezyklaten dann doch ein klein bisschen teurer ist.
Also dann sind wir Verbraucherinnen und Verbraucher wieder mal verantwortlich für das, was da passiert. Oder zumindest mitverantwortlich.
Ja, bei der Auswahl der Verpackung im Supermarkt sollte man natürlich auch darauf achten, dass diese Verpackung sehr gut recycelbar ist und vorsichtig sein bei den Verpackungen, die eben schlecht recycelbar sind.
Und dann ist doch etwas wichtig, was auch kommen wird, nämlich einfach eine Form der Kennzeichnung. Denn ich als arme Verbraucherin kann ja kaum, wenn ich so eine Verpackung in der Hand habe, erkennen, ist die jetzt gut recycelbar oder ist sie es nicht.
Ja, das wird kommen. Es sollen auch Abfallbehälter einheitlich gekennzeichnet werden. Da bin ich mal sehr gespannt. Wenn man sich ein bisschen länger mit diesem Abfallrecht beschäftigt, merkt man, es ist doch ein großes Auseinanderfallen in Europa zwischen dem, was im Gesetz steht und was tatsächlich passiert.
Sagt Martin Engelmann, Hauptgeschäftsführer der Industrievereinigung Kunststoffverpackung. Vielen Dank für dieses Tacheles, Herr Engelmann.
Danke, Frau Riedel, Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.